Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Warum ich das Ganze erzähle? Weil dieses Männlichkeits- und Machtding zu Gerhard Schröder gehört. Das wird noch häufiger wichtig.
Sag mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
Zum Beispiel gleich am Anfang seiner Regierungszeit. Unter den Männern in Schröders Kabinett ist nämlich noch ein Alpha-Tier.
Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Resonanz und Replik. Ich bin Steffi.
Und ich bin Micha, hallo zusammen.
Ja, heute möchten wir wieder etwas politisch werden, aber nicht tagesaktuell. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Geschichte in Form von sehr guter Unterhaltung, muss man auch sagen. Und es geht um BundeskanzlerInnen, weil wir haben ja beides schon gehabt, wa? Da ist mir ein Podcast in die Timeline gespielt worden, von dem wir erst später mitgekriegt haben, dass es den offenbar schon seit Jahren gibt und der jetzt nochmal aufgeploppt ist, weil es eine neue Episode gibt. Um welchen Podcast handelt es sich denn, Micha? Was wollen wir heute vorstellen und was ist das Thema?
Es handelt sich um den sogenannten Kanzlercast vom BR, vom Bayerischen Rundfunk.
Genau, zu finden in der Audiothek Ihres Vertrauens, nämlich bei der ARD. Findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes.
Aber auch ansonsten in jedem Podcast-Player.
Es ist ein Podcast, der tatsächlich alle Bundeskanzler, die eine abgeschlossene Amtszeit haben, so kann man das sagen, porträtiert. Also da geht es vor allen Dingen um die Kanzlerschaft. Es geht weniger um die Personen persönlich, sondern es geht um ihre Kanzlerschaft. Was haben sie hinterlassen? Was haben sie bewirkt? Schwerpunktmäßig gibt es zumindest bei den jüngeren Kanzlern, also die, an die wir uns und unsere Hörerschaft teils noch aktiv erinnern können. Genau, jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz beendet habe. Micha, erzähl mal was vom Podcast.
Ja, das Leitmotiv hier von diesem Podcast ist so ein bisschen, wie wir wurden, was wir sind. Mhm. Es gibt eine Konstante dahingehend, dass eigentlich immer ein Erstwähler den jeweiligen Kanzler begleitet, der damals das erste Mal wählen durfte. Mhm. Dieser Kanzlercast hier ist gestartet 2021 vor der, muss man ja mittlerweile sagen, vorletzten Bundestagswahl.
Das stimmt.
Und vor der Ampel. Erstwähler seinerzeit war damals auch schon fast 90-jährige Gerhard Baum, der vor wenigen Wochen gestorben ist.
Genau.
Leider.
Von der FDP. Mhm.
Der kommt auch in diesem.
Die fast mit ihm gestorben ist, kann man sagen.
Ich habe in jedem Fall den guten Gerhard Baum in bester Erinnerung. Der war ja bis zuletzt in den Medien präsent und aus meiner Sicht ein toller Politiker und ist einfach interessant, weil der kommt als Erstwähler eben bei Adenauer vor und dann nochmal als Staatssekretär bzw. Innenminister, wenn es um Brandt bzw. Helmut Schmidt geht.
Man kann sagen, dieser Podcast ist im Feature-Style gemacht. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele O-Töne von Zeitzeugen aus Medienberichten, sie haben O-Töne aus der Bevölkerung, sehr interessant, sehr gut, auch musikalisch, sehr kleinteilig, kurzweilig gemacht und moderiert wird dieser Podcast von Christina Auerbach, einer Redakteurin vom BR. Und ich sag mal, ich kann nicht abschätzen, wie alt die ist, ich sag mal um die 30, stimmlich, auf jeden Fall sehr fresh, sehr witzig, macht gute Kommentare, ist aber sehr ernst dabei, immer beim Durchführen und bildet wirklich einen sehr launigen roten Faden in ihrer Erzählung. Macht das sehr schön.
Warum? Ja, also der, was ich gerne hier auf alle Fälle unterstreichen möchte, sind diese wunderbaren, keine Ahnung, wie der Fachausdruck ist, diese wunderbaren Bildchen zu jeder Episode.
Ach so, die Episodencover, das stimmt. Aber auch der Channel. Hm?
Der Channel, die Episodencover sind nämlich im Andy Warhol-Style gestaltet. Mhm. Das ist wirklich schön anzusehen, wie man da die bunten Kanzler hat, und die eine Kanzlerin. Da musste ich schon direkt schmunzeln, wenn da irgendwie Konrad Adenauer irgendwie
in Neonfarben, ja, kontrastreich. Aber das war tatsächlich für mich auch schon die Aufmachung, als der mir vorgeschlagen wurde, hat mich tatsächlich schon gecatcht und ich muss sagen, also der ist ja auch sehr bunt gemacht einfach, eben mit diesen, also dieses Feature-artige, mit Musik, mit Geräuschen und kriegt dadurch auch was sehr Entertainendes, anders als so ein nüchterner Geschichtspodcast.
Also ich finde, es ist ein Podcast, den kann man hören, wenn man schon viel weiß über die Geschichte der Bundesrepublik. Aber genauso, wenn man jetzt ein junger Mensch ist und einfach nur ein bisschen da reinkommen möchte. Ich finde, er bedient wirklich großartig verschiedene Zielgruppen.
Total.
Und natürlich ist es leichter, ich sag mal, die Kanzler einzuordnen, die schon wirklich Geschichte sind.
Mhm. Gut, es geht natürlich los mit Konrad Adenauer. Du hast wahrscheinlich da alles schon gewusst. War da irgendwas neu für dich? Du als geschichtlicher Politik-Junkie.
Eine Sache habe ich gelernt. Oder nee, zwei.
Immerhin.
Mir war nicht präsent, dass der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann ursprünglich bei der CDU gewesen ist und aufgrund der Ablehnung Adenauers der sogenannten Stalin-Note. Ja, da lag mal kurzzeitig ein Angebot für die Wiedervereinigung auf den Tisch unter Konditionen, die sowohl die Westalliierten als auch Adenauer nicht annehmen wollten, ist er gewechselt zur SPD. Und das wusste ich nicht. Und er war vorher Minister gewesen, also das ist auch nochmal interessant. Und mir war auch nicht präsent, dass für die vermeintliche Großtat Adenauers 1955 die ganzen Kriegsgefangenen, um die 10.000 Männer waren noch in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, zurückzuholen. Da wird in dem Podcast eher so nebenher gesagt, die Russen wollten die eh entlassen.
Okay.
Also der Erfolg, für den er gefeiert wurde, war eigentlich keiner, weil
wäre jetzt eh so gekommen.
Genau. Und während er im Thema Wiedervereinigung mit dem Stalin-Nachfolger Chruschtschow halt gar nichts erreicht hat.
Zwei Wochen später schicken die Westmächte Stalin eine Antwort. Kein eindeutiges Nein, aber trotzdem eine Absage, weil sie Forderungen stellen. Zum Beispiel nach freien Wahlen in ganz Deutschland. Davon steht nämlich nichts in der Stalin-Note. Tja, und das war's dann erstmal. Stalin-Note zurückgewiesen, Wiedervereinigung abgesagt.
Ja, die SPD wollte ja unbedingt die Wiedervereinigung haben. Und was ihm ja auch, also auch aus eigenen Reihen ja auch vorgeworfen wurde, ist, dass er gar nicht bereit war, mit Stalin zu reden. Ne? War ja verlangt worden, dass dann die Deutschen neutral werden, also so einen Schweizer oder auch österreichischen Status haben, also weder Westbindung noch sich zu irgendjemanden bekennen und dann auch möglichst keine Bundeswehr, ne?
Keine Militär. Ja, ich glaube, eine Armee hätten sie haben dürfen. Das Vorbild Österreich als neutralen Staat gab es ja noch nicht. Das kam ja auch erst mit Österreich 55. Ja, und was man vielleicht noch erwähnen muss, Adenauer hat ja auch nicht komplett frei entschieden, denn zu dem Zeitpunkt haben die Westalliierten noch ein sehr starkes Mitspracherecht gehabt, auch in vielen Details und alles, was die Staatlichkeit Deutschlands
bis
anging.
Bis zu Kohl, ne? Also die Wiedervereinigung wäre ja auch immer noch nicht ohne die Westalliierten möglich gewesen. So. Was ich sehr interessant fand jetzt in dieser Adenauer-Folge, waren die O-Töne aus der Kanzlerwahl, also der erste Bundeskanzler nach dem Krieg und wie Christina Auerbach das auch dann einstuft und sagt, es war so ein bisschen wie so eine Klassensprecherwahl und man hat gemerkt, die machen das alle zum ersten Mal und dann haben sie auf den Wahlzetteln das auch teilweise falsch gemacht und so und da sind halt diese O-Töne.
Meine Damen und Herren, es hat sich nunmehr herausgestellt, dass auf drei Stimmzetteln der Name Adenauer steht.
Drei Abgeordnete haben anscheinend nicht genau zugehört. Sie haben auf ihre Zettel nicht einfach Ja oder Nein geschrieben, wie vorgegeben, sondern Adenauer. Auch diese Zettel werden dann aber für gültig erklärt.
Ist da wirklich super stark. Das mit den O-Tönen zieht sich ja durch. In der Kombination mit Zeitzeugen und Historiker.
Genau.
Dass Erhard, die seine eine Bundestagswahl da auch so massiv gewonnen hat, knapp an der absoluten Mehrheit vorbei.
Anders als Adenauer, ne?
Ja, aber das wird unterschlagen. Adenauer hat ja 57 eine absolute Mehrheit geholt. da war der ja noch auf seinem Höhepunkt. Das geht mir in dem Podcast tatsächlich so ein bisschen zu sehr ineinander über, dann quasi, wo er hinten raus dann einfach zu alt ist, ne? Und die Bevölkerung sagt, hier, das kann doch nicht sein, dass der ständig krank ist und so weiter. Ne?
Aber das war ja dann später.
Ja.
Wir reden ja jetzt von seiner ersten Wahl.
Ja, da, wo er sich selbst wählen muss.
1949, ja, genau. Richtig, genau. Und er ist ja auch nur mit wie viel Stimmen war das?
Ja, mit seiner eigenen hat er sich gewählt.
War es nur eine
Stimme? Genau, es war seine Stimme.
Schon cool gemacht. Also es ist auch spannend erzählt einfach, ne? Also ich wünschte, ich hätte sowas als Schülerin hören können, anstatt
durch irgendwelche Bücher zu arbeiten. Und es zeigt halt auch, dass es wirklich auf den Kanzler ankommt und viele Dinge fragil sind und natürlich die starke Westbindung, die wir immer noch haben, was ja auch eine Amerika-Bindung ist, die wurde natürlich seinerzeit auch begründet. Weil der politischen folgte ja dann auch eine kulturelle und eine wirtschaftliche.
Gummi Erhard
habe ich mir jetzt gar nicht gemerkt.
So wurde ja Ludwig Erhard genannt. Ich hatte das nicht auf dem Schirm tatsächlich, dass Ludwig Erhard ein Franke war.
Ja, wenigstens ein Franke ist mal Kanzler geworden, ne, Markus?
Ich meine, er war ja vorher unter Adenauer Wirtschaftsminister und er wurde ja voll gefeiert und gehypt, ne? Gummi Erhard wurde er dann genannt, als er dann tatsächlich Bundeskanzler war, weil es hieß, dass er sich immer nicht so richtig entscheiden kann für eine Richtung und wenig bewegt nach vorne als Kanzler. Und deshalb
hat er am Anfang wahnsinnig beliebt, ne? So ein Experte als Politiker. Da fühlte ich mich auch so ein bisschen erinnert an die Forderung während der Pandemie, dass doch Karl Lauterbach jetzt unbedingt Gesundheitsminister werden müsse, was er ja dann auch geworden ist. Lustig finde ich diese ganzen Lieder, die man damals hat anfertigen lassen. Lass doch mal den Dicken ran und keine Ahnung. Also das wird hier auch alles ausgewalzt. Neu gelernt habe ich, dass Angela Merkel mutmaßlich den Wahlkampfsatz Sie kennen mich von Erhard kopiert hat.
Er wollte ja auch, und da sind wir jetzt auch bei der Zeitzeugin, also er hat noch als Wirtschaftsminister unter Adenauer, hat ja Ludwig Erhard den Kanzler-Bungalow-Bau in Auftrag gegeben und ist ja dann später dann selbst auch eingezogen und die Erstwählerin in Anführungszeichen, die sie dort dann im Gespräch haben, war dann die Hausdame, die ist in so ein Nebengebäude gezogen. Und für mich ist da so ein bisschen Widerspruch, weil sie sagen selber, sie war seinerzeit 20, aber man durfte erst mit 21 wählen, geschenkt.
Ja, eine bessere Zeitzeugin kann man natürlich nicht finden und die taucht ja dann auch nochmal auf in der Folge zum vergessenen Kanzler.
Ja, das ist ja so eine Bonusfolge, ne?
Nee, das ist nämlich gar nicht der vergessene Kanzler.
Nee?
Also der vergessene
Kanzler. Ach nee, der Zehntageskanzler war der vergessene.
Genau.
Die Bonusfolge.
Ja, also der Zehntageskanzler ist die Bonusfolge. Das lösen wir gleich noch auf. Da hatte ich tatsächlich eine echte Wissenslücke. Kurt-Georg Kiesinger gilt als der vergessene Kanzler. Der ja aber trotzdem in eigentlich entscheidenden Zeiten Kanzler gewesen ist, zumindest kulturell mit der sogenannten 68er Revolution, denn er war eben dann von Mitte der 60er bis 69 Kanzler. Auch bisher derjenige, der, wenn man den Kurzzeitkanzler mit 10 Tagen nicht zählt, der mit der kürzesten Amtszeit tatsächlich ist nach wie vor.
Noch kurz zu Ludwig Erhard, da heißt der Untertitel der Folge ja auch der Antipolitiker und er hat ja auch immer damit quasi kokettiert, dass er gar keine großen politischen Ambitionen hat etc. Und diese Hausdame erzählt ja auch, dass er sich nicht mit Herrn Bundeskanzler ansprechen lassen wollte, sondern mit Herrn Professor, denn Bundeskanzler kann jeder werden.
Das fand ich auch charmant.
Ja.
Steffi, klingt fast so, als ob hier nur die Union regiert hat.
Naja, im Anschluss kommen ja deine Lieblinge sozusagen.
Meine Lieblinge.
Ja.
Also vielleicht noch einen schönen Punkt. Der Franke Ludwig Erhard war weder Parteimitglied der CDU
das
noch
fand
der CSU.
Ich wusste das gar nicht. Ja, stimmt, das erzählt sie auch noch. Und ich dachte, kann man Kanzler oder überhaupt Minister werden? Also ich denke jetzt so spontan, als ich das gehört habe, musste ich an Klaus Ruhe Madsen denken, ne? Also Neuzeit, der erste nicht-deutsche Oberbürgermeister einer Stadt wurde, nämlich in Rostock, der in der Pandemie einen Fame bekam, sozusagen, weil er Sachen anders gemacht hat, sehr hemdsärmlich und er ist Däne, muss man dazu sagen, und war ständig in irgendwelchen Talkshows und hat offenbar his shit so gut together gekriegt in Rostock, dass er dann von Daniel Günther, aka Protagonist unserer letzten Episode, nach Kiel geholt wurde, respektive Schleswig-Holstein, als Wirtschaftsminister, was er heute ist. Und dafür ist dann Klaus Ruhr-Matzen, der bis dahin ein freier Oberbürgermeister war, also parteilos, dann in die CDU getreten ist, um ins Kabinett Günther zu gehen. Und deshalb war mir gar nicht klar, dass man sogar Bundeskanzler werden kann für eine Partei, ohne Mitglied in der Partei zu sein.
Ja, weil dieses Erfordernis der Parteimitgliedschaft ja auch nur ein faktisches ist, dadurch wie Parteien und Parteimitglieder sich verhalten, aber kein rechtliches. Ja, kommen wir doch mal zu Willy Brandt Superstar, ja, wie er in der Episode genannt wird.
Dein Liebling.
Lassen wir mal so stehen. Willy Brandt, der unglaublich populär gewesen ist. Ja, man hat ihn geliebt oder man hat ihn gehasst in der Zeit.
Kann man ihn vergleichen mit Kennedy?
Er hat sich ja immer so inszeniert. Gibt ja diese berühmten Bilder, das wird hier nicht thematisiert in dem Podcast. Gibt ja diesen Berlin-Besuch. Mhm. Dieser Berlin-Besuch Anfang der 60er Jahre schon nach dem Bau der Berliner Mauer, wo Kennedy in Berlin spricht, die berühmten Sätze, ich bin ein Berliner, und eben auch durch Berlin fährt im offenen Wagen, begleitet vom damaligen Kanzler Konrad Adenauer und dem damaligen regierenden Oberbürgermeister Westberlins, Willy Brandt.
Willy Brandt.
Und Willy Brandt hat sich schon so inszeniert. Willy Brandt ist zweimal angetreten, erfolglos gegen Kandidaten der Union, bevor er dann 1969 es geschafft hat. Zwar immer noch zweitplatziert, recht knapp hinter der CDU, aber durch das Wahlergebnis der FDP, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, hat es dann für eine sozialliberale Koalition gereicht. Und was die Zeitzeugin, eine damalige Erstwählerin von 1972 erzählt, mhm, ja, damals wurde Wählen ab 18 eingeführt, ist halt, wie cool der Brandt im Prinzip rüberkam, gewirkt hat auf junge Menschen. Die Familie, modern, der älteste Sohn, der ist ja heute auch noch in den Medien bekannt, das ist Professor, der wurde seinerzeit beim Demonstrieren festgenommen. Brandt selbst war ja höchst umstritten, weil er ja Widerstandskämpfer gewesen ist, nicht bei der Wehrmacht gedient hat, sondern als Journalist in Norwegen gearbeitet hat, da, mhm, auch unter einem Pseudonym, ne, der hieß ja eigentlich gar nicht Willy Brandt, sondern Herbert, genau, Frahm, da wurde er ja auch immer gebasht von der Konkurrenz und zwar schon von Adenauer auch, ne, als Herbert Frahm. Er bringt einfach einen neuen Wind mit rein und wird in dem Podcast sehr schön dargestellt, wie er die Menschen begeistert hat, und zwar in Ost und West. Mhm. Ne, der Auftritt in Erfurt, der schon erwähnte Kniefall in Warschau. Ja, Helmut Schmidt.
Also du als Wahlhamburger.
Ja, ja, ich als Wahlhamburger.
Und das ist ja dein zweiter Superstar sozusagen. Ich erinnere mich noch,
also wie du dann... Also es ist eigentlich mein erster Superstar, aber egal.
Egal, du erwähnst den Brandt meistens in Schwärmereien häufiger noch, aber egal. Ich erinnere mich, ja, noch, da hast du noch nicht so lange in Hamburg gewohnt, als er dann starb. Und du tatsächlich noch versucht hast, einen Blick zu erhaschen auf dem Weg zum Friedhof.
Ich glaube, ich habe das Auto gerade noch vorbeifahren sehen.
Du hast es doch noch gesehen.
Auf dem Weg zum Ohlsdorfer Friedhof. Bei Helmut Schmidt in der Folge geht's ganz, ganz stark um den Terror der RAF seinerzeit, mhm, und wie schwierig das gewesen ist, dagegen zu halten. Mhm. Und wie Schmidt mit sich gerungen hat, auf der einen Seite, wie er den politischen Gegner mit einbezogen hat, was mich dann auch wieder an Corona ein Stück weit erinnert hat, auch wenn es seinerzeit anders war. Ich glaube, das hieß Sicherheitskabinett. Also wenn Entscheidungen getroffen wurden, dann waren die natürlich im Namen der Regierung, aber man hat die Opposition mit der Union mit einbezogen in diese Entscheidungen, hat da offene Diskussionen in kleiner Runde zugelassen und ist natürlich dann auch interessant zu sehen, wie die RAF eigentlich die noch junge BRD gezwungen hat, ein repressiverer Staat zu werden. Also Beginn von Massenüberwachung und Ähnlichem kommt dann. Und der Gerhard Baum, der hier befragt wird, der ja dann in dieser Zeit dann auch Innenminister geworden ist, mhm, sagt dann eben auch, dass man natürlich teilweise auch übers Ziel hinausgeschossen ist und das aber halt erzwungen war. Und das fand ich wirklich dramatisch.
Es ist in einer vergangenen Zeit, diese Episode, dieser Podcast ist dann auch jetzt, ich glaube, 4 Jahre alt, aber wie aktuell das jetzt wieder ist, ne, mit der RAF, seitdem sie die Kletter haben und jetzt ist der Prozess losgegangen und sowas, ne, und bei Markus Lanz saß jetzt noch einer aus der 2. Generation, also wie das plötzlich wieder da ist, das Thema, finde ich, dieses RAF.
Ja, und deswegen stimmt halt auch dieses Leitmotiv des Podcasts so ein bisschen anhand der Kanzler zu erklären, wie dieses Land so geworden ist, wie es heute ist.
Absolut. Also
welche Spuren, welche Auswirkungen die Kanzlerin und die Kanzler alle hinterlassen haben.
Total.
Nur einer hat in seiner sehr, sehr kurzen Kanzlerschaft keine Spuren hinterlassen.
Weil er wie kurz im Amt war?
10 Tage.
Und das ist die Bonusfolge. Erzähle uns von der Bonusfolge. Also nicht in Echtzeit, weil die ist ja auch kurz, aber
würde ich wahrscheinlich sogar schaffen.
Ich weiß, deshalb sage ich es.
Ja, der damalige Außenminister und spätere Bundespräsident Walter Scheel war nach dem Rücktritt Willy Brandts tatsächlich für 10 Tage Kanzler auf Bitten des Bundespräsidenten. Wir sind da im Jahr 74. Brandt steht nach seinem Rücktritt eben nicht als kommissarischer Kanzler zur Verfügung, wie das sonst halt normalerweise wäre. Und daraufhin ist eben Scheel 10 Tage Kanzler. Das wird in dem Podcast halt schön erzählt, dass der ja immer so ein bisschen als Leichtgewicht galt, ne? Also meistens wird dann irgendwie sein Schlager abgespielt, den er als Außenminister aufgenommen hat, hoch auf dem gelben Wagen. Ne? Muss man auch erstmal schaffen, irgendwie mit 300.000 mal verkauften Platten Platin mit nach Hause zu nehmen. Ja? Und Scheel ist ja später auch Bundespräsident geworden und hat, fand ich sehr interessant, den Begriff der Befreiung vom Nationalsozialismus geprägt, Stichwort 8. 9. Mai, und zwar schon 1975. Berühmt für diesen Begriff der Befreiung ist aber Richard von Weizsäcker, der 10 Jahre später dann eine Rede gehalten hat, die viel mehr im Gedächtnis hängen geblieben ist. Ne? Gibt auch keine Biografie zu
der Kanzlerzeit.
Zu Scheel.
Von Scheel.
Ja, zur Kanzlerzeit nicht, zu den 10 Tagen. Und es wäre wohl auch richtig Rechercheaufwand, da überhaupt rauszufinden, was passiert ist. Es gab eine Kabinettssitzung in den 10 Tagen, da ist aber nichts Wesentliches festgehalten worden. Und eigentlich hat Scheel das gemacht, was man erwartet von jemand, der nur formal die Lücke schließen soll. Nämlich nichts. Nicht versucht, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, sondern genau das Gegenteil.
Versucht, den Laden am Laufen zu halten.
Genau. Er hat den Hörspielpreis der Kriegsblinden hat er verliehen als Kanzler.
Okay.
Davon gibt es irgendwie auch eine Aufnahme. Was erfahren wir denn zu ewigen Kanzler Helmut Kohl?
Also jetzt kommen wir langsam in den Bereich der Kanzlerschaften, an die wir uns erinnern können, ich sag mal so Generation X. Und da sind wir bei unserem Bundespfälzer, auch die Birne genannt, Helmut Kohl. Und in diesem Podcast, anders als in den anderen davor, finde ich, konzentriert sich das bei den neueren, in Anführungszeichen, Kanzlerinnen und Kanzlerin, auf ein Thema, ein dominierendes Thema. Also die Episode von Helmut Kohl heißt zwar Kanzler der Netzwerke, aber schlussendlich geht es um den Kanzler der Einheit. Es dreht sich komplett alles um die deutsche Einheit. Sie steigen ganz cool immer ein, meistens szenisch, und in dem Fall geht es um den Eierwurf von Halle. Also der ist 48 Minuten, die sind ja unterschiedlich lang, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang deine Folgen waren. Und da geht es um die Demos der Bürgerrechtsbewegung in der DDR. Also es geht zwar los mit diesem Eierwurf, aber dann bringen sie nochmal Jahre zurück. So, wie ist das überhaupt zur Einheit gekommen? Und erzählen so ein bisschen von diesen Protesten, die dann immer größer wurden. Erst sind 1.000 Leute zur Demo, dann 5.000, dann waren es plötzlich 70.000. Stichwort, wir sind das Volk und so. Was ich da sehr cool finde, ist, weil man wusste auch nicht, also auch die Bürgerrechtsbewegung wusste nicht ab einer gewissen Größe, wann die DDR möglicherweise diese Proteste niederschlägt. Und sie haben original Polizeifunksprüche zu den Demos immer wieder drin, auch im breitesten Sächsisch und sowas, und mit so einem Knisterton, also wahnsinnig authentisch. Es wird die Genscher Rede, ne, mit der Ausreise, wo die Leute dann plötzlich so dieses aufbrandende, alle schreien und jubeln, und er kann seinen Satz nicht zu Ende machen, das hört man im O-Ton. dann auch Herr Grabowski, der sagt unverzüglich, und dann sitzt auch in dem Moment schon quasi alle weg und rennen über die Grenzen. Und dann haben sie auch so O-Töne von Bürgern, die über die Grenze gehen und sagen, ja, ich bin einfach jetzt rübergelaufen, so, ne? Ich wurde nicht kontrolliert. Ich habe noch nicht mal einen Pass dabei. Ich bin einfach so rübergegangen. Keiner hat uns kontrolliert, so, ne? Also diese Emotionen werden da auch nochmal stark mitgenommen, aber das ist eigentlich das Kernthema. Dann werden verschiedene Stationen von Kohl, ne, Kohl in Dresden und diese Rede, dass er nach dem Mauerfall dann auch eben diese Wiedervereinigung will, und dann sind wir natürlich bei den blühenden Landschaften, bla bla. Da kommt auch wieder ein Historiker zu Wort, der ein paar Sachen einordnet. Also es ist im Prinzip das ganze Wendethema, ist die Kohl-Episode, wo ich dachte, war das alles aus 16 Jahren. Also hinten raus ist dann so ein bisschen Spendenaffäre und dieser, ja, Merkel-Kommentar in der FAZ, dass die CDU laufen lernen muss, und zwar alleine mit Seitenhieb gegen Kohl, und dann sind wir schon fertig.
Wobei man ja auch sagen muss, dass es nicht der Anspruch des Podcasts ist, eine
vollständig
Kanzlerschaft
zu sein,
komplett zu beleuchten. Mhm. Ja, also dass da halt auch einen Fokus zu setzen. Mhm. Weil du halt bei den drei Langzeitkanzlern, Adenauer, Kohl und Merkel, ist es, glaube ich, wahnsinnig schwer, das halt alles.
Immer Unionskanzler, ne? So lange.
Ist. Das stimmt, ja. Das ist wohl so, wenn man einem Kanzlerwahlverein vorsteht, sozusagen. Das ist so, und sie setzen da einen Schwerpunkt und können gar nicht alles beleuchten. Ja, also ich glaube, ja, es ist auch nochmal ein bisschen leichter mit mehr historischem Abstand. Also ich glaube, das geht einfach leichter bei einem Adenauer mit Westbindung, mhm, Wirtschaftswunder, deutsch-französischer Aussöhnung. Mhm. Ja, wo aber jetzt auch weniger stark eingegangen wird auf das Thema Wiederbewaffnung, auf die Gründung der EWG, des Vorläufers der
Montanunion und so.
Wird gar nicht, genau, Montanunion wäre noch zu nennen vorher. Ja, also da wird gar nicht richtig drauf eingegangen. Also das ist einfach,
also sie lassen es fallen, aber schon.
Ja, aber also es kann halt nicht alles in Tiefe beleuchtet werden, und die Folgen sind ja alle zwischen 40 bis maximal 48 Minuten. Ne? Also
ja, Schröder ist sogar 40. Unter 40. Mhm.
Ja, ja.
Klar, wenn sie den Anspruch haben, von den Kanzlerschaften zu erzählen, wie sie eben das Land nachhaltig geformt haben, mit Auswirkungen bis heute, dann ist Kohl halt eben der Einheitskanzler. Und in dem Kontext wird dann am Schluss noch erzählt, dass halt erstmals ein Staatsoberhaupt im EU-Parlament, dass da der Sarg reingefahren wurde und man dort auch nochmal eine Trauerstunde abgehalten hat. So, das war neu. Genau, und dann sind wir schon beim Gerhard, der Genosse der Bosse.
Mhm.
Also da waren für mich viele Sachen, was mich fast gewundert hat, weil ich ja das Gefühl habe, ich habe diese Kanzlerschaft viel bewusster erlebt.
Der Podcast geht ja los mit der Abwahl von Schröder eigentlich.
Also natürlich auch mit so dem legendärsten geht das los.
Ja, also
mit der Elefantenrunde.
Ja, das ist total interessant, weil für mich ist das legendärste von Schröder eigentlich dieser Spruch, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier.
Ja, der fällt ja dann auch nochmal.
Da merke ich halt, dass ich viel mehr so in der Zeit dann auch irgendwie Generation Raab bin, ne? Und mich natürlich an dieses Video erinnere, was Stefan Raab dann dazu produziert hat und so. Nach dem Podcast ist die Elefantenrunde eben das Große, was auch heute wohl noch ein YouTube-Phänomen ist, ne?
Ich erinnere mich, wie ich die live gesehen habe, diese Elefantenrunde. Und ich kurz an meinem eigenen Politikverständnis und Wahlverständnis gezweifelt habe, als er sagte, dass Frau Merkel es einsehen muss, dass sie diese Wahl verloren hat. Wo ich dachte, wieso rechnet der anders? Oder habe ich jetzt was übersehen? So, ne? Also ich war kurz für so einen Moment geflasht, weil ich dachte, ich habe hier was nicht verstanden. Bis ich gemerkt habe, dass alle denken, ist der Typ jetzt crazy? Was ist los mit dem? Ich weiß ja auch noch, dass er ja dann für mich das Wort suboptimal geprägt hat im Nachgang. Also immer eine Nacht drüber geschlafen hat, er gesagt, ja, mein Auftritt da, ja gut, war vielleicht suboptimal. So. Und da habe ich das Wort für mich so verinnerlicht. Was für mich besonders in der Folge war, bei Schröder, was ich nicht so präsent hatte, war, was für eine Macho-Kiste das alles war. Also, dass er selber ein Macho ist, okay. Hat mich jetzt nicht gewundert, aber auch so das ganze Kabinett, also die ganzen, also es ging ja wirklich so Männer gegen Frauen da. Was zur Folge hatte, dass die Frauen sich vor den Kabinettssitzungen immer zum sogenannten Hexenfrühstück getroffen haben, um sich vorzubereiten und sich gegenseitig zu motivieren und zu stärken, wenn sie irgendwie versucht haben, Gesetz einzubringen oder so, um gegen dieses Männerbollwerk irgendwie anzukommen. Weil das war dann halt Chili, Joschka Fischer war wohl auch sehr maskulin unterwegs, sage ich mal, was ich auch nicht so präsent hatte. Oskar Lafontaine, ne, und allen voran natürlich.
Der war ja nur kurz dabei.
Ja, aber auch, ja, ein halbes Jahr so, ne. Dass dieses Männermacht-Ding so krass ausgeprägt war in der Schröder-Ära, das hatte ich gar nicht so präsent. Also, dass der eine wilde Zeit hatte und dass es da einige Wechsel gab.
Weil es damals normal war.
Ja, aber dass die Frauen sich verbünden mussten, um überhaupt eine Chance zu haben. Also gerade eine SPD-geführte Regierung und so, klar, das sind nicht die Linken, aber trotzdem. Also es war halt eine wilde Zeit da. Und Hauptthema natürlich, auch wenn sie einsteigen mit dieser Elefantenrunde, ist halt das prägende Thema natürlich seine Agenda 2010 mit den ganzen Reformen, wo man sich jetzt dann natürlich fast nur noch an die Hartz-IV-Reform erinnert, aber es gab ja noch viel mehr. Leiharbeit wurde eingeführt, auch dieses Thema zumutbare Arbeit aufnehmen.
Man könnte auch ganz böse anmerken, dass er erst 16 Jahre Merkel möglich gemacht hat.
Und dieses Thema hier, genau hier, Ministerium für Familie und Gedöns, das war natürlich auch so ein Ding, was eigentlich auch zeigte, wie ihn das alles nicht interessiert hat und dass eine Frau irgendwie da irgendein Ministerium machen kann, ein Tralala-Ministerium. Sprechen dann auch nochmal an, Stichwort, was war wegweisend, was ist geblieben, über die Agenda 2010 wird dann noch genannt, der Atomausstieg, der dann schon durch die Grünen auch eingeläutet wurde, eingetragene Lebenspartnerschaft schon 2001, wo sie auch noch sagen, unter Kohl, no way possible, und dass sie auch die Energiewende vorangebracht haben, so, genau, und dann sind wir schon bei Frau Merkel.
Also aus aktueller Sicht hätte man sich sicherlich gewünscht, stärker auf das Thema Europa nochmal einzugehen, wo ja jetzt in diesen Tagen der europäische Zusammenhalt wieder viel wichtiger ist und die ein oder andere Stimme laut wird, dass eben die drei Kanzler nach Kohl, und da ging es eben mit Schröder los, und das haben dann Merkel und Scholz auch fortgesetzt, dieses Einbeziehen, dieses Netzwerken mit den anderen europäischen Partnern, auch mit allen Kleinen, was Kohl halt ganz stark gemacht hat, dass das so eingeschlafen ist, das wird, glaube ich, gar nicht thematisiert in den Folgen. Das könnte man so ein bisschen noch anmerken, das fällt mir jetzt gerade ein.
Ja, aber man muss auch dazu sagen, dieser Podcast ist von 21, da war die Welt halt noch eine andere, auch die europäische.
Ja, das stimmt, dass die europäische Welt eine andere war. Kritisiert worden ist es damals schon, dass Merkel das nicht gemacht hat, ne? Und Scholz hat das ja dann de facto fortgeführt. Jetzt sind wir schon bei Angie.
Bei Frau Merkel. Auch da Einstieg, eine markante Situation, die tatsächlich folgenschwer ist und beispielhaft für ihr Hauptthema, nämlich Flüchtlingskrise. Dieser Podcast beginnt mit der Geschichte des syrischen Flüchtlings, der morgens aus der Asylunterkunft geht und sich irgendwie Frühstück holen will, er sich nicht vorstellen kann, was jetzt passiert. Überall sind Autos und viele Menschen und Pressevertreter, und dann steigt halt so eine Frau in so einem türkisen Kostüm aus und sind Leute um sie rum, und er denkt so, geil, da kommt jetzt irgendwie so eine Schauspielerin oder irgendein Superstar, ich wühle mich mal durch. Ich meine, er hat es ja geschafft, bis vorne an sie ranzukommen, sieht die Merkel und macht ein Selfie mit ihr. Die haben den im O-Ton von damals, wie es damals war, und dann bis zu dem Zeitpunkt eigentlich, wo dieser Podcast dann fertig gemacht wurde, weil der hatte dann auch eine jahrelange Geschichte dann. Also dieses Selfie wurde folgenschwer für sie und für ihn. Und er ist so der Zeitzeuge, der immer wieder auftaucht während dieser Episode, neben einer anderen Frau, die dann auch in der CSU war, die wegen dem Streit mit Seehofer, wegen der Flüchtlingskrise und der von Seehofer fast erzwungenen Obergrenze, die Merkel nicht wollte, der fast ja auch die Koalition hat platzen lassen. Und dann diese junge Frau, die noch für Merkel Bundestagswahlkampf gemacht hat, die dann wegen Seehofer dann ausgetreten ist, auch sehr eine interessante, spannende Geschichte. Und sie erzählen auch die Geschichte dieses Flüchtlings weiter, bis hin zu später Anschläge in Brüssel, Angriffe auf Flüchtlingsheime. Und immer wenn dann islamistische Anschläge waren, tauchte dieses Selfie wieder auf. Und das hat sich weltweit verbreitet. Und teilweise wurde dann behauptet, er sei dieser Terrorist aus Brüssel, dass sogar seine Mutter aus Syrien ihn angerufen hat und sagt, was ist los bei dir? Und sie hat darauf bestanden, dass er jetzt die Kamera einschaltet, um zu belegen, dass er nicht im Gefängnis sitzt. Wie ihn das noch verfolgt hat, Wahnsinn. Also schon die Geschichte spannend. Und es geht halt rund um diese ganze Flüchtlingspolitik, die Merkel halt so, da kommt zum Beispiel Russland auch gar nicht zur Sprache, aber es war natürlich vor dem Ukraine-Krieg veröffentlicht worden. Man kann jetzt argumentieren, das hattest du noch gesagt, 2014.
Man kann argumentieren natürlich, dass man das Ukraine-Thema da schon hätte bringen können.
Ja, das Russland-Thema zumindest.
Die verfehlte Russland-Politik ist ja eigentlich schon, hat so einen Anfang unter Kohl noch. Gut, da war Gorbatschow, Jelzin noch da. Da ging das ja im Prinzip schon los, nimmt dann richtig Fahrt auf mit Schröder und wird durch Merkel fortgesetzt. Aber man hätte natürlich auch da auf diese...
Also die Annexion der Krim war 2014, ne?
Ja, man hätte da jetzt nochmal drauf kommen können, auch auf die Friedensbemühungen, die Merkel ja durchaus hatte. Man hätte natürlich bei Merkel auch die Euro-Krise...
Stimmt, zumindest hätte man sie erwähnen können, also oder größer, ja, weil es war, ja, also auch, es war ja ein Big Deal auch.
Corona ist jetzt halt noch ganz frisch für alle, ja, das macht es halt schwer, das schon historisch zu betrachten, weil die Pandemie ja kaum beendet ist.
Ja, also zu dem Zeitpunkt war die Pandemie noch aktiv, 21. Das war ja kurz vor dem nächsten Lockdown, als ja, die genau. rausgekommen also, sind. Also
genau
war,
richtig.
Das war ja noch eine ongoing story sozusagen.
Das macht's halt immer schwierig, aber das hatten wir ja schon gesagt, solche Rückblicke, Bilanzierungen sind leichter mit einem bisschen Abstand und.
Und dann sind wir.
Bei Actually Olaf.
Da kommen wir ins Jahr 2025 und dieser Podcast wurde quasi aus Chronistenpflicht erweitert. Und so ist er mir quasi begegnet, weil es gab eine neue Folge und dann haben sie den nochmal gepusht. Und man kann ja sagen, ne? Er hat seine Entlassungsurkunde erst vor einer Woche bekommen, aber es gibt einen Podcast über ihn mit einem sehr geilen Einstieg. Ich will gar nicht zu viel verraten.
Ja, der Einstieg ist echt nice.
Hammer, Hammer, muss ich sagen. Also auch wenn es der Kanzler ist, der mich jetzt aus dem Podcast-Ensemble, sage ich mal, am wenigsten interessiert hat, weil ich das Gefühl habe, ich habe noch sehr präsent, was er in den letzten 3 Jahren gemacht hat, bis gefühlt vorgestern. Aber der Einstieg ist so Hammer, also so viel sei verraten, die Zeitzeugin von Olaf Scholz Kanzlerschaft ist eine, haltet euch fest, Kommunikationsexpertin, die von der SPD engagiert wurde, den Olaf ein bisschen fit zu machen. Da war er noch unter Merkel Finanzminister. Und sie berichtet von einer Journalistenparty und sie erzählt noch, was für eine perfekte Smalltalkerin sie ist, sie immer einen Anknüpfungspunkt findet, immer ein Thema findet.
Es hat ihm keinen Spaß gemacht, es hat mir keinen Spaß gemacht und ich war dann, hab gedacht, okay, ich muss irgendwas anderes versuchen.
Karline nimmt ihr Handy und sucht das Foto. Ein Foto von Olaf Scholz, das sie im Netz gefunden hat. Später ist es relativ bekannt geworden. Olaf Scholz ist da so Mitte 20. Er ist bei den Jusos und steht an einem Rednerpult. Mit dicken, lockigen Haaren.
Und dann habe ich ihm das so hingehalten. Und habe gesagt, wann hat denn das eigentlich aufgehört mit den Haaren?
Und mehr muss man nicht sagen, könnt ihr euch selber anhören. Untertitel: Der Kanzler der wenigen Worte. Gut, das war ein langer Podcast. Wir hatten auch viel gehört und viel zu erzählen. Das ist jetzt eine unserer längeren Folgen. Kleine Zusammenfassung. Micha?
Klare Hörempfehlung an alle von euch da draußen.
Also es ist einfach gut erzählt, unterhaltsam erzählt und für eine breite Zielgruppe gemacht.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Folgt uns, liked uns. Bis dahin. Ciao.
Bis nächsten Montag. Tschüss.